Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind eine Minute zu spät. Bitte verzeiht es uns. Wir hatten noch das ein oder andere Technikthema, das wir klären mussten. Ich fange trotzdem jetzt direkt an. Ich begrüße euch zur mittlerweile 6. Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT. Und auch in diesem Monat habe ich wieder 3 Experten am Start, mit denen wir über das ein oder andere spannende bzw. aktuelle SEO-Thema sprechen. Ich fange mal direkt an mit der Vorstellung. Letztes Mal habe ich immer ein bisschen mehr erzählt. Ihr wart sicherlich alle schon mal mittlerweile dabei. Deswegen kommen wir direkt in die Vorstellung rein. Als erstes, Ladies First, die Julia Weißbach. Julia ist seit vielen Jahren Head of SEO bei der Performance-Marketing-Agentur Syzygy und, das darf ich jetzt offiziell sagen, Mitglied unseres neu gegründeten, extra für den OMT-Summit, Expertenrats. So, jetzt fragen sich viele, was ist der Expertenrat? Das schicke ich euch gleich in den Chat. Dann, als nächstes habe ich 2 Personen dabei, die zwar nicht im Expertenrat sind, deren Meinung mir aber trotzdem wichtig ist und deswegen auch beim anstehenden Summit im März bei uns auf den Hauptbühnen rumtanzen. Betonung auf tanzen. Lacht ihr? Okay, ihr wisst doch nicht, was euch da blüht. So, als erstes begrüße ich den Jörn von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH. Er war auch schon mehrfach hier dabei. Und last but not least, mein Mitveranstalter, Mitideengeber, nennt es wie ihr wollt, Johannes, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Systrix. Herzlich willkommen an euch 3. Und bevor wir jetzt loslegen, habe ich eine Sache, die mir aufgetragen wurde aus dem Team. Ihr bekommt jetzt von mir alle eine Nachricht in den Chat, und zwar einen Link. Wir haben heute Morgen den letzten Tag unseres Ticketgewinnspiels für den Summit. Also wir verlosen 100 Tickets. Wenn ihr dabei sein wollt, spart euch 399 Euro, ab Montag sogar 499 Euro und seid dabei. So, das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle das, speichert euch den Link ab und hört jetzt am besten erstmal zu. Und wir fangen jetzt an. Ja, diesen Monat haben wir eine ganz wichtige News. Der KI-Modus, AI-Mode ist nach Deutschland gekommen und wahrscheinlich erwartet ihr alle, dass das heute unser Thema Nummer 1 wird. Nein. Wir können da natürlich später auch drüber reden. Warum nicht? Wir haben über ihn schon lange und oft diskutiert, als er in den USA online ging und so weiter. Und ich habe ein paar andere spannende Themen mitgebracht, die mich persönlich, und da gehe ich nur subjektiv von mir aus, gerade so ein bisschen mehr interessieren. Und ich hoffe, dass ihr sie auch spannend findet. Am Ende werden wir natürlich auch noch auf eure Fragen eingehen. Das heißt, wenn ihr irgendwas zum AI-Mode wissen wollt, dann stellt es hier in den Chat oder stellt halt die Frage und ich werde das am Ende natürlich dann auch an die Experten stellen. Und das erste Thema, an das ich gerne rangehen würde, liebe Julia, ist das Thema neue Browser. Wir haben, also ChatGPT ist ja mit Atlas live gegangen. Also ich weiß nicht genau, wann es live gegangen ist, aber es wurde gerade vermehrt bei mir im LinkedIn-Feed gefunden. Perplexity mit Komet, da bin ich jetzt von 2 direkt angesprochen worden, ob ich das schon ausprobiert habe. Die Frage vielleicht an euch, habt ihr die schon ausprobiert? Was sind die Vorteile dieser Browser? Und glaubt ihr, dass das ein Gamechanger bzw. eine echte Konkurrenz für Google werden kann? Julia, du darfst anfangen.
Gerne. Ja, also ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool, ne, was du damit alles machen kannst. Und ich finde schon, dass es, wenn ich jetzt Gamechanger sage, ne, ist es vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Aber das sind halt AI-Agenten, wie man sich's vorstellt. Ne? Und sie halten mehr das, was Google uns versprochen hat, als dass Google das tut momentan. Ne? Und du kannst natürlich mit diesen Browsern unglaublich viel machen. Ja, also wenn ich daran denke, dass ich immer circa 8000 Tabs offen habe, mir da die rausschmeißen zu lassen, wo es nicht um SEO geht. Der kann für mich einkaufen, ja, der kann für mich Amazon durchsuchen, der kann mir die Seiten zusammenfassen. Das sind alles Sachen, ne? Wir gehen davon aus, dass das natürlich perspektivisch auch alles kommt. Aber da haben wir es jetzt schon. Und das ist, muss man sagen, eine enorme Arbeitserleichterung. Wird es zu einer richtigen Konkurrenz für Google? Also ich glaube, mittel-kurzfristig nein. Ne, weil, also Google ist unglaublich stark. Ich glaube, Chrome hat einen Marktanteil von 60%. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sind hier in unserer Bubble. Ja, das heißt, wir lieben das, wir machen das, wir probieren das alles aus. Ja, meine Freundin arbeitet bei der AOK, der habe ich jetzt erst mal erklärt, was ChatGPT ist. Ne? Und zwar nicht vor 2 Jahren, sondern vor 3 Monaten. Und es gibt eine gewisse Trägheit, ja, bei der Browsernutzung. Das heißt, die Leute nutzen Chrome und die sind zufrieden damit, die kennen sich damit aus. Ja, da muss jetzt erstmal was passieren. dass jemand umspringt. Und das ist natürlich was, das können neue Browser nicht so leicht kompensieren. Aber wenn man jetzt mal langfristig denkt, ne, und daran denkt, wie langsam sich Google momentan bewegt, kann ich mir schon vorstellen, ne, jüngere Generationen kommen, wachsen nach, dass das was ist, was Google nicht ignorieren kann und was auf jeden Fall eine Konkurrenz werden wird. Boah, was ist das? Futur perfekt? Meine Meinung.
Mhm. Johann, hast du was zu ergänzen oder eine andere Meinung vielleicht?
Ich habe immer eine andere Meinung als Julia. Nee, ich finde das total spannend. Ich habe es auf mehrere Kundenseiten losgelassen mit miserablen Ergebnissen. Also Chatbot-Overlays, die dann verhindern, dass der Agent die Seite nutzen kann. Irgendwelche Formulare, mit denen er nicht klarkommt, all solches Zeug. Das hat alles nicht funktioniert. Es gibt ein paar praktische Anwendungsfälle, also lad mal hier Tabellen runter, klick dich mal durch so ein paar Strecken durch und so weiter. Ich bin aber weit entfernt, das irgendwie produktiv einzusetzen, weil alte Chrome-Version plus Empfänglichkeit für Prompt-Injection und all solche Geschichten, das kombiniere ich nicht mit meinen Logins, aus Prinzip nicht. Von daher bin ich zurückhaltend und auch was den Gesamterfolg angeht, bin ich zurückhaltend, weil es für Google relativ einfach ist, ähnliche Funktionen in Chrome nachzurüsten und da dann den Wettbewerbsvorteil zunichte zu machen, bis auf die Personalisierung. Das wird Perplexity jetzt gar nichts bringen, weil die Nutzungsdatenmenge da nicht groß genug ist. Wenn ChatGPT die Verknüpfung der Chats und der Agentenfähigkeiten im Browser vernünftig gelingt, dann könnte da vielleicht so ein Firefox-Marktanteil perspektivisch irgendwann mal drin sein. So richtig dran glauben tue ich noch nicht. Mhm. Weil ich auch noch nicht daran glaube, dass wir Menschen so bereit sind, Kontrolle abzugeben.
Ja, du willst was dazu sagen. Hast du mir gerade im Chat geschrieben.
Ja. Also auch da muss ich sagen, also ich stimme Johann zu, aber auch das ist wieder unsere Bubble. Ne? Nicht jeder nutzt Browser so, wie wir Browser nutzen. Ne? Wenn ich jetzt an meine Mutter denke, ganz anders, wenn ich an meine Freunde denke, nochmal anders. Ne? Und jüngere Generationen nochmal ganz anders. Das heißt, wenn es darum geht, Kontrolle abzugeben, werden die das ganz anders sehen als wir jetzt heutzutage. Und die Privatbrowsernutzung ist natürlich was anderes. Ne? Und da funktioniert es ehrlich gesagt schon relativ gut, muss ich sagen. Steht natürlich noch am Anfang, ne? Aber es funktioniert schon. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen auch gucken müssen, wo sind die Unterschiede, ne? Zwischen dem, was wir in unserer Bubble erleben und das, was draußen in der Realität alles so passiert. Von daher, ne, würde ich das nicht ganz so negativ sehen, ne? Mit der Browser-Konkurrenz. Aber ich bin natürlich bei dir, ne? Und auch die Sicherheitsbedenken etc., das ist natürlich alles da. Und das können wir nicht wegignorieren, ist ein Thema, womit die sich wahrscheinlich auch noch weiter befassen müssen. Denke nur, dass es halt, ne, es gibt da zwei unterschiedliche Zielgruppen und die große, die halt den Marktanteil ausmacht, das sind wahrscheinlich nicht wir.
Nein, das ist Mobile. Und da gibt es den noch nicht. Also das hat ja auch Gründe, warum nicht. Das erstmal, ja, es hat ja aber auch Gründe, warum das erstmal Mac-only
Ja, es ist ja auch noch eingeschränkt. Na, und dass Google das natürlich auch alles nachziehen kann, ist ja klar, aber das können, also sie können schon viel mehr. Na, aber sie machen es eben noch nicht aus Gründen, die auch berechtigt sind, aber sie bewegen sich halt langsamer.
Johannes, haben wir schon irgendwelche Daten dazu? Gibt es da was bei euch?
Nee, ich glaube, da ist auch in der Tat noch gar nicht so ganz viel passiert. Ne? Ich meine, diesen Atlas-Browser gibt es jetzt seit einer guten Woche. Ich habe den natürlich auch erstmal runtergeladen und ausprobiert und ist ja schon im ersten Eindruck irgendwie faszinierend, wie das Ding dann von alleine irgendwas macht und tut und so. Aber relativ schnell hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wenn ich bei älteren Familienmitgliedern über die Schulter gucke bei deren Internetnutzung. Also es war halt einfach so ein bisschen, jetzt klick doch da oder mach das doch so. Also es war, also ich glaube, gerade sind die noch nicht da, wo sie vielleicht mal sein können. Wahrscheinlich wird es irgendwann besser werden, keine Frage. Aber ob so ein Browser wirklich Power-Nutzer so richtig unterstützt, die quasi einen sehr spezifischen Anwendungsfall haben, ja, vielleicht, wenn man es ihnen irgendwann vormacht. So, ich glaube, und bei, wie ihr auch schon sagtet, bei so Alltagsnutzern, ich glaube, das wird noch relativ lange dauern, bis die da wirklich verstehen, was dahinter steckt. So, ich glaube aber auch, also ich glaube, dass das große Ding ist eigentlich, dass Google ja noch gar nicht angefangen hat mit dem Thema. Google hat jetzt ja ganz lange eigentlich vor der Entscheidung gestanden und darauf gewartet, dass nicht klar war, dürfen sie Chrome behalten oder nicht. Und solange halt das nicht klar war, hat Google ja in Chrome keine AI-Funktion eingebaut oder hat gesagt, das ist quasi weiter ein reiner Browser und nicht mehr. Und jetzt, wo sie wissen, dass sie Chrome behalten dürfen, werden sie, glaube ich, bald anfangen oder haben auch schon angekündigt, dass halt ein Gemini in Chrome reinkommt. Und ich kann mir halt nicht so richtig vorstellen, wie quasi Google schlechter sein kann als das, was ChatGPT macht, weil einfach Google die ganze Technologie gehört. Google gehört der Browser. Google hat diese ganze Gemini-Technologie, die quasi auch in sehr kleinen Modellen lokal auf den Geräten laufen kann. Google gehört ein Android. Google hat quasi schon ziemlich weitgehende Kontrolle über das ganze Ökosystem. Also ich finde auf der einen Seite gut, dass ein OpenAI und meinetwegen auch ein Perplexity, auch wenn die natürlich eigentlich vollkommen irrelevant sind. Ich weiß gar nicht, warum die immer wieder genannt werden. Also ich finde es an sich ganz gut, dass die da ein bisschen Innovationsdruck reinbringen. Aber am Ende wird es, glaube ich, Google sein, die das hinbekommen und die quasi AI-Funktionen im Browser wirklich in die breite Masse treiben.
Ein paar von euch da draußen werden sich vielleicht fragen, warum ich diese Frage gestellt habe. Also Johannes hat eben was Gutes gesagt. Es gab ja diese Entscheidung, die haben wir das letzte Mal diskutiert, ob Chrome bei Google bleiben durfte oder nicht. Das war, glaube ich, ein Prozess über 2 Jahre oder 3 Jahre. Vielleicht waren es auch 4 Jahre. Damals war Google noch mehr oder weniger Monopolist. Für mich sind sie es irgendwo immer noch, aber was die Marktanteile angeht. Aber die Aussage von dem Gericht war halt, dass man Google das jetzt nicht mehr zumuten kann, ihnen das wegzunehmen, weil jetzt halt immer mehr Player auf den Markt kommen und es auch ungerecht wäre irgendwie und Google natürlich auch wieder dagegen klagen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Chrome-Browser ist halt für jeden SEO am Ende oder für Google das wichtigste Schwert. Also so wird es ja häufig gesagt, da Nutzerverhalten kann man natürlich sehr gut herauslesen und so weiter. Und deswegen war es mir natürlich wichtig, inwieweit Google vielleicht auch darunter leidet, dass da jetzt andere auf den Markt kommen. Aber ich sehe es genau wie Johannes und wahrscheinlich alle anderen auch, dass Google natürlich... Johannes, ich vergleiche das immer so ein bisschen tatsächlich auch mit der Entwicklung bei euch. Wir sind ja hier in einem Systrix SEO Talk und ich will dir jetzt mal eine unabgesprochene Frage stellen.
Oh, jetzt bin ich aufgeregt.
Ja, ich sehe da Parallelen. Und zwar, als jetzt die AI Overviews auf den Markt kamen, kamen ja auch lauter SEO-Tools auf den Markt, die das irgendwie gut interpretieren können. Ich nenne jetzt mal keine anderen Marken, aber man hört immer mal wieder, ich nutze das hier, ich nutze das da. Jetzt habt ihr ja auch eine Beta-Version online. Ich bin frei raus. Ich selbst habe mich da noch nicht so reingearbeitet. Ich weiß, dass mein Team damit arbeitet. Und ich höre aus dem Markt immer mal wieder, der eine oder andere war früher am Markt, als Systrix hat da ein bisschen später reagiert, aber ihr habt ja eine ganz andere User. Ihr seid Marktführer gewesen oder seid ihr immer noch bei den SEO-Tools. Wie reagiert ihr auf sowas? Also es ist ja im Endeffekt genau dieselbe Situation, die Google jetzt auch hat. Google ist Marktführer, die anderen waren jetzt mit bestimmten Funktionen schneller auf dem Markt. Ich glaube, auf Basis der Userbase haben die anderen auf Dauer eigentlich, wenn Google es gut macht, keine Chance. Jetzt gehen wir mal zu den SEO-Tools. Ihr habt die größte Userbase. Hast du Angst davor, dass die anderen dir viele Marktanteile wegnehmen? Wie reagiert ihr auf sowas?
Ich glaube, die große Frage ist ja am Ende immer so ein bisschen, ist es quasi ein Produkt oder ist es ein Feature? Okay. Und ich glaube, da muss man halt, das muss ich halt jeder für sich selber beantworten. Also für uns ist quasi Tracking von Antworten in so Chatbots oder AI-Suchmaschinen ist halt eher ein Feature und kein eigenes Produkt. Und ich glaube auch langfristig nicht dran, dass es ein eigenes Produkt sein wird. Weil es halt einfach ziemlich viele, also es gibt quasi in der Wertschöpfungskette ziemlich viele Parallelen zu dem, was wir sowieso schon seit 10, 15 Jahren machen. Wir können sehr viel von dem, was wir in der Zeit gelernt haben, quasi wiederverwenden und quasi das, was wir sowieso schon können, da rein nutzen und da quasi zeigen. Ich bin auch gar nicht so ganz davon überzeugt, dass quasi dieser Ansatz, dass man selber sich Prompts ausdenken muss und die dann in so ein Projekt irgendwie einfügt und dann überwachen lässt, ob das wirklich auf Dauer der Ansatz ist, der in AI-Tools das ist, was die Leute wirklich wollen. So, dass, also wenn wir quasi mal ganz lang zurückdenken, da hat man ja früher im SEO-Universum noch irgendeine Advanced Web Ranking Software auf seinem Windows-PC installiert und hat quasi genau das Gleiche gemacht, was man heute mit AI-Prompts macht. Dann wurden quasi die Antworten von Google seitdem getrackt, seitdem man sich selber Keywords ausgedacht hat. Und genau das Gleiche passiert jetzt eigentlich im AI-Markt. Also die Antworten werden getrackt, seitdem man sich selber Prompts ausdenkt. Und ich glaube, wir hatten damals ja schon so ein bisschen anderen Ansatz und haben gesagt, wir haben schon einen ganz guten Blick darauf, was eigentlich gesucht wird und was eigentlich passiert, und tracken das mal für euch. Und dann geben wir euch Zugriff auf diese ganze Datenbank. Und das ist eigentlich das, wo ich auch glaube, dass der AI-Research-Markt hingehen wird. Von daher, also ich sehe natürlich weiterhin, gibt es immer noch quasi gewisse Keyword-Sets im SEO-Bereich, und es wird auch wahrscheinlich gewisse Prompt-Sets im AI-SEO-Bereich geben, die man selber tracken kann. Da gibt es einen gewissen Anwendungsfall und gibt quasi auch einen gewissen Nutzen. Ich glaube aber nicht, dass das quasi alles abdecken wird. So, das ist so ein bisschen mein Blick drauf. Ich glaube, wir werden halt sehen, wie es am Ende ausgeht. Ich glaube, es ist für uns eine sehr spannende Zeit. Ich habe da gerade richtig viel Bock drauf, weil sich echt ganz viel tut auf einmal wieder. Und bin eigentlich schon sehr optimistisch so in die Zukunft, wenn ich das sagen kann. Mhm.
Ja, ich denke mir gerade, also es ist mega spannend, auch mal mehr von dir zu hören. Wir sehen uns jetzt nächste Woche, da können wir noch mal ein bisschen tiefer da reingehen. Aber auch hier, ich meine, es ist ja ein SEO-relevantes Thema. Wir haben jetzt sehr viele Hörer heute und ihr seid Marktführer. Ich nehme an, viele von denen, die hier zuhören, nutzen Systrix auch. Und da ist natürlich auch spannend zu wissen, muss ich mich um ein anderes Tool kümmern oder nicht? Jetzt könnte man mir nachsagen, wir machen hier gerade eine Werbeveranstaltung. Nee, ich glaube, das ist total sinnvoll. Nochmal, wie gesagt, das ist unabgesprochen. Das würde mich jetzt auch mal frei, Johannes, wenn es für dich okay ist, würde mich das mal frei interessieren. Julia, wie ist das bei euch? Ihr habt euch sicherlich andere Tools angeschaut. Wie ist deine Einschätzung dazu? Vielleicht kannst du auch an der Stelle mal sagen, was fehlt dir vielleicht beim Branchenprimus gerade?
Ja, also nein, wir sind natürlich nur bei Systrix. Nein, Chef. Ja, wir haben uns viele andere Tools angeschaut und man muss halt sagen, da stehen wir vielfach noch am Anfang, ne, in der Tool-Landschaft. Und das, was Johannes sagt, ist halt auch so unser Riesen-Pain. Ne, weil alles, was du gerade tracken kannst, basiert auf einem Prompt-Set, was du dir selbst ausdenkst. Ne, oder du hast halt ein Tool, was dir Inspiration liefert. Ja, das heißt Prompts vorschlägt. Aber was ich da für Prompt-Vorschläge bekomme, jetzt aus dem Leben gegriffen, der letzte war beste britische Autos für japanische Straßen. Wer sucht es nicht jeden Tag? Ne, das sind so Sachen, wenn du darauf natürlich dein ganzes Tracking und Monitoring aufbaust und deine Strategie, dann bist du verloren. Ne, das heißt, dieser Ansatz, den Ansatz andersrum zu denken, also was passiert denn da draußen und wie positioniere ich mich dazu, ist, glaube ich, ja, wäre für uns ein schönerer Weg, muss ich sagen, weil wir gerade noch relativ wenig Möglichkeiten haben, eine solide Prompt-Recherche toolbasiert zu machen, ne, sondern wir können nur von Zielgruppen und Personas ableiten. Aber auch das ist halt vielfach eine eigene Inspiration, ne? Eigene Meinung, eigenes Denken, eigene Erfahrung, die mit reinfließt. Das ist das, was uns halt fehlt. Und natürlich fehlt uns dieser ganze Bereich, dass du umfangreich checken kannst, okay, wie ist mein Share of Voice bei ChatGPT, beim AI-Mode, in Perplexity meinetwegen, ja, wenn du noch was mit reinbringen willst. Das gibt es schon, ja, die Tools bieten das schon an. Aber das ist alles nicht so richtig glaubhaft, ne, um es mal so zu sagen. Wir hatten ein Tool, das hat uns für Prompts Suchvolumen angegeben. Da waren wir natürlich, what, wie ist das möglich? Oh mein Gott. Dann haben wir halt nachgefragt und dann kam raus, dass in dem Prompt ist ja immer sowas wie ein Hauptkeyword und das Suchvolumen ist das Suchvolumen aus dem Keyword-Planner für dieses Hauptkeyword. Na, da kannst du es dann auch lassen, ehrlich gesagt. Und das ist halt jetzt gerade aber der Status quo, auf dem wir uns befinden. Na, und da müssen alle noch nachliefern. Aber es ist natürlich auch schwierig, an die Daten zu kommen.
Jörn, deine Meinung dazu? Und ich stelle eine Zusatzfrage. Sehe ich die Prompts, die eingegeben werden und zu meiner Seite führen, nicht auch in der Search-Konsole?
Nein. Also wir entwickeln uns gerade 15 oder 20 Jahre zurück in allem, was wir SEO-seitig tun. Johannes hat es schon angesprochen. Wir denken uns Geschäftsführer-Lieblingsprompts aus und dann hauen wir die in irgendwelche Tools. Und weil es lustig ist, packen wir noch eine Sentiment-Analyse dazu und dann nennen wir das Share of Voice, ohne dass wir ein Suchvolumen haben, mit dem wir einen Share von irgendwas angeben könnten. Und auch wenn wir sagen, okay, wir können irgendwelche Anleihen nehmen beim Suchvolumen der organischen Suche, dann wissen wir ja aber jetzt schon, dass ChatGPT ein anderes Nutzerverhalten hat, als es eine Google-Suche hat, weil einfach andere Nutzungsszenarien durchgesprochen wird. Viel mehr persönlicher Therapeut, viel mehr Ratgeber, solche Geschichten und viel weniger Suche, weil es halt ein anderes System ist als nur Suche. Was Ähnliches hatten wir zum Beispiel auch bei Voice Search, wo alle gesagt haben, das wird ganz groß. Und wenn man sich das angeguckt hat, war es ganz viel Gerätesteuerung. Und Gerätesteuerung ist halt keine Suche, sondern ist halt eine Funktionalität und eine andere Interaktion mit dem Gerät, aber halt noch keine Suche. Und das haben wir hier auch. Viel der Nutzung ist halt nicht direkt vergleichbar mit dem, was wir als Suche haben. Also können wir auch nur begrenzt Rückschlüsse vom Suchvolumen auf die Prompts ziehen. Kann man versuchen, aber ich bin da skeptisch, dass das wirklich sauber funktioniert. Das Zweite, was wir haben, jedes dieser Tools trackt irgendwie anders. Die eine Hälfte fragt die API von ChatGPT ab, die was ganz anderes als Ergebnis zurückliefert als der Chat selbst. Und selbst diejenigen, die den Chat crawlen halt nur die erste Frage, aber es ist doch komplett illusorisch anzunehmen, dass User einen Prompt eingibt und dann Feierabend macht, wenn er die Antwort gelesen hat. Und auf das ganze Nudging für, soll ich dir das nochmal anders schreiben? Oder möchtest du dazu mehr wissen? Soll ich dir eine lustige Grafik draus bauen oder ein buntes Bildchen dazu malen? Dass dann niemand darauf antwortet, ist ja auch illusorisch. Und eigentlich müssten wir das viel weiter denken und nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, was wollen wir denn eigentlich messen? Was wollen wir erheben? Und wir sind gerade dabei, möglichst viele Daten zu sammeln und uns darüber zu streiten, welche dieser Daten denn jetzt möglicherweise irgendwie sinnvoller sind als andere, anstatt uns die Frage zu stellen, wo wollen wir denn eigentlich hin damit? Und ich bin jetzt gerade sehr großer Fan davon, nicht möglichst viele Daten zu sammeln, sondern mir kleine Ausschnitte zu nehmen und zu sagen, okay, AI Overview, dieses Keyword, finde ich total spannend, wäre ich gerne drin. Ich habe es getestet, 5 Tage am Stück, habe ich jeden Tag einmal nachgeguckt, war nicht drin. Ich bin aber auf einer vernünftigen Position. Was muss ich denn tun, um in den AI-Overview reinzukommen? Wenn ich in dem AI-Overview dann drin bin, bin ich regelmäßig drin, muss ich es häufiger monitoren und muss halt und gucken, wie viel Traffic bringt das? Bringt das überhaupt irgendwas oder ändert das irgendwie die Wahrnehmung? Ich war gestern bei einem Kunden, oder B2B2C Geschäftsmodell, also sowieso ein bisschen komplex manchmal, weil man nicht direkt mit dem Endkunden verhandelt, sondern das über irgendwelche Fachhändler läuft, weswegen sie keine Preise auf der Website haben, was SEO-seitig einen wahnsinnig macht, weil du kriegst keine Produktintegration und so weiter und so fort. Aber mit ChatGPT und AI-Overviews gibt es halt jede Menge Daten da draußen, die irgendwie zusammengesammelt und aggregiert werden und wo dann irgendwelche Preise sich ausgedacht werden. Und wenn man dann sucht nach Produkt plus Brand und sich den AI-Overview anguckt, dann wird da gesagt, ja, also gibt keine offizielle Preisliste, aber guck doch mal bei dieser Konkurrenzseite, die hat die Produkte im Online-Verkauf und dann kannst du ja da kaufen so und dich über Preise informieren. Und solche Sachen sich viel mehr im Detail anzugucken, als jetzt zu überlegen, welches Tool ist denn jetzt das Tollste, das mir irgendwelche Daten liefert. Ich finde deswegen total cool, einen Überblick zu haben, ein Tool, das mir erstmal irgendwas ausspuckt, so wie Sistrix das macht, und dann zu sagen, okay, von da aus kann ich jetzt ein bisschen gucken. Viele dieser Prompts, wenn man sich die anguckt, sind ja auch, wie Johannes sagt, aus Suchvolumen oder Suchergebnis Daten irgendwie generiert. Das merkt man, wenn man sich die anguckt. Das ist nichts, was reale User am Ende wahrscheinlich eingeben werden. So, das für manche Prompts zumindest, die mir aufgefallen sind. Aber daraus dann zu sagen, okay, was leite ich denn daraus ab? Und welche dieser Sachen sind jetzt eigentlich für mich als Unternehmen wichtig und welche sind weniger wichtig? Und will ich jetzt erstmal auf den AI-Mode gucken oder will ich auf ChatGPT gucken oder auf Gemini oder auf die AI-Overviews? Die Frage stellen sich viele jetzt irgendwie viel zu wenig, sondern überlegen, ja, nehme ich jetzt dieses Tool oder jenes Tool oder hilft mir Sistrix ausreichend und kommen dann auf so lustige Ideen wie in der Google Search Console zu filtern nach Suchanfragen mit 9 Worten oder mehr, wo du sagen musst, ja, okay, das ist genau falsch, weil das sagt dir genau nicht, wer den AI-Mode nutzt, weil wir ja wissen, dass die Google Search Console die Daten anonymisiert, die nur sehr selten gesucht werden. Das heißt, das müssen Keywords sein, die 9 Worte oder mehr haben und mindestens 12 Impressions in den letzten 3 Monaten gehabt haben. Aber das ist total unwahrscheinlich, dass wenn Julia, Johannes, Mario und ich denselben Prompt eingeben oder dasselbe suchen, dass wir die gleichen 9 Worte eingeben und dass wir diese 9 Worte ohne Tippfehler eingeben, ist total unwahrscheinlich. Also irgendeine Variation gibt es immer. Das heißt, das, was man trackt, wenn man sagt, gib mir die Search Console Keywords mit mehr als 9 Worten, ist nicht, was Leute in den AI-Mode eingeben, sondern was Konkurrenten im AI-Mode monitoren. Das ist total schön, das zu sehen. Und dann kommt man natürlich zu dem Schluss, ja, da klickt ja keiner im AI-Mode. Nee, natürlich nicht, weil es Bots sind, die den ganzen Kram abrufen. Und damit misst du was völlig anderes als das, was die Leute dir versprechen. Ich glaube, wir müssen viel ruhiger werden bei diesen ganzen Themen und uns viel mehr Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt wirklich relevant, anstatt zu gucken, welches ist denn das coolste Tool mit dem fancy Interface, das wir irgendwie kaufen können, und mehr uns die strategischen Fragen stellen.
Also ich hoffe, ihr habt alle sehr gut zugehört, weil da waren viele, viele Punkte drin. Ich bin überhaupt nicht mehr im Thema. So von Haus aus hätte ich mich auch mal SEO geschimpft. Ich sage seit ungefähr einem Jahr, dass ich mich nicht mehr als SEO fühle, weil ich dieser Entwicklung nicht folge als Unternehmer. Deswegen ganz viele Punkte. Ich hätte auch jetzt an die Web sofort in die Search-Konsole gedacht und so weiter und finde das gerade total spannend und ärgere mich auch teilweise, dass mir die Zeit fehlt, da so dran zu bleiben. Und deswegen ist dieser Talk für mich sehr wertvoll und ich hoffe, dass ich als jetzt fast Laie, Fragen stelle, die euch da draußen auch helfen. Ich möchte euch aber jetzt an der Stelle bitten, wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, ist noch nichts reingekommen heute, ihr könnt Fragen stellen, ich kann die an so einem Punkt dann auch weitergeben, ja, also in dem Moment und oder die einbauen. Du hast eben einen Punkt angesprochen und den würde ich gerne überleiten an Johannes, das Thema Brand. In meinem, ich habe eben Laienwissen gesagt, cool, ich kann mich mal dümmer stellen, als ich vielleicht bin. Vielleicht bin ich auch so, egal. Laienwissen habe ich seit der SMX einen Spruch gehört. Ich glaube, er kam von Rand Fishkin, der mir weitergegeben wurde, nach dem Motto, die Google-Suche wird weniger Traffic relevant, eher Brand relevant. Also wird mehr zum Branding-Instrument, als dass darüber Traffic kommt. Ob das jetzt genau so richtig wiedergegeben war, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und dann habe ich, letzte Woche war es, glaube ich, einen Post, Johannes, von dir gelesen. Und ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert oder richtig gelesen. Ich gebe zu, es war ein bisschen überflogen. Ich habe mir den Link aber sofort abgespeichert, wo du etwas geschrieben hast, dass Marken gar nicht so die Relevanz spielen. Habe ich das? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas stand da, dass Google das nicht mehr braucht oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich möchte einfach eine Frage stellen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du da gepostet hast und ob ich richtig war. Und die Frage, die darauf folgt, ist, wie wichtig ist dieses Thema Brand, um in Chatbots oder in der Suche, AI Overviews oder was auch immer, prominent dargestellt zu werden?
Ja, na, ich glaube halt, wir SEOs sind halt jetzt einfach irgendwie 15, 20 Jahre lang gewöhnt, dass wir ein Recht darauf haben, bei allen möglichen Keywords in den Top 10 irgendwie drin zu sein. So, du konntest halt irgendwie anfragen, auf was muss ich beim Bau eines Swimmingpools achten? So, und dann hast du dann auf einmal Baumarkthersteller da gefunden, weil die halt die Angebote hatten, die Content-Angebote, die diese Frage beantwortet hatten. Also es gab für Google hat es Sinn gemacht, für den Fragenden hat es Sinn gemacht. Und am Ende war es, glaube ich, für alle ein ganz guter Deal. So. Das heißt, die Marken wurden schon relativ früh in so einer Customer Journey genannt und kamen schon relativ früh in dieser Journey mit den Interessenten, die vielleicht später irgendwann auch Produkte brauchen oder später irgendwann Dienstleistungen brauchen, in Kontakt. Und jetzt sind wir auf einmal eher in so einem AI-Chatbot, in so einer AI-Chatbot-Umgebung. Und es gibt gar nicht mehr diese Notwendigkeit, die Marken auf die Marken zu verweisen. Weil wenn ich halt heute ein ChatGPT frage, sag mal, ich will mir irgendwie einen Swimmingpool im Garten bauen, auf was muss ich achten? Wie groß muss der sein? Brauche ich eine Baugenehmigung? Wie tief? Reicht ein Spaten? Brauche ich einen Bagger? Keine Ahnung, was es da für Fragen alles gibt. dann wird dir halt ChatGPT diese Antworten in der Regel aus dem internen Chatbot-Wissen geben können und wird gar nicht mehr sagen, aha, ich habe hier bei Baumarkt ABC, habe ich die Informationen gefunden, schau mal bitte danach, sondern wird dir einfach die Frage selber beantworten können. So, und auf einmal sind wir quasi in einem Modus, wo relativ viel quasi von dieser Customer Journey, wo du am Ende hoffentlich Kunde wirst, gar nicht mehr in Bezug zu deiner Marke ist, sondern wo das nur sehr, sehr spät passiert, wo quasi jemand sagt, okay, ich weiß jetzt, wie ich meinen Swimmingpool da selber bauen kann im Garten. Ich weiß, welche Produkte ich brauche. Ich weiß, wie das geht. Ich will jetzt nur noch irgendwie quasi Teil ABC kaufen. Was ist denn der beste Anbieter? Da ist ein ChatGPT natürlich wieder oder auch ein AI-Mode wieder in dem Modus, wo sie sagen, es gibt die und die Anbieter mit den Vor- und Nachteilen. Aber davor in der ganzen Customer Journey sind halt Marken nicht mehr dabei. So, und ich glaube, das wird für die ganze Branche und für uns alle ein ziemliches Umdenken sein und eine ziemliche Wandlung. Aber ich glaube, da kommen wir am Ende nicht dran vorbei. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse notwendige Wahrheit, die wir allen, die quasi aktuell von SEO-Traffic oder von SEO-Sichtbarkeit profitieren, beibringen werden müssen.
Möchte jemand was ergänzen? Johann vielleicht? Oder Julia, du hast jetzt am längsten nicht gesprochen.
Ja, also ich hab den Artikel auch gelesen, selbstverständlich. Danke für den Link. Und ich muss sagen, ich habe es halt tatsächlich auch anders interpretiert, als wir müssen nicht mehr am Brand arbeiten, ne, sondern dass wir, wie Johannes gesagt hat, dass wir im generischen Bereich halt starke Probleme bekommen werden, ne, in der informationalen Suche, weil wir dort einfach weniger passieren. Und selbst wenn wir dort passieren, Traffic höchstwahrscheinlich ausbleiben kann. So, aber ich würde es nicht so interpretieren, dass wir nicht mehr im Branding-SEO arbeiten müssen. Ja, weil ich glaube, das ist eher ein Feld, was jetzt wichtiger wird. Ne, und wo du als starke Brand wahrscheinlich noch am ehesten punkten kannst. Ja, und wenn du jetzt in die Conversion-Suche gehst, die transaktionale Suche, dann musst du da auf jeden Fall passieren. Ja, weil da hast du halt noch CTRs, mit denen du leben kannst. Und da kannst du auch noch was bewegen. Dafür brauchst du aber eine starke Brand. Ne, das heißt ja jetzt nicht, dass du der nächste Apple werden musst, aber das heißt, dass du eine Online-Prominenz aufbauen musst. Ne, und da zählen für uns jetzt eben diese ganzen Felder mit rein, Reputation Management, Community Management, ja, Brandaufbau, also all die Themen, vor denen wir uns davor immer so weggeduckt haben, sind jetzt bei uns mit auf der Liste, weil es original in unsere Rankings und Sichtbarkeit, wenn man so will, mit einzahlen wird. Ne? Und ich glaube, das ist eher verstärkt, dadurch, dass wir in den generischen Informationssuchen eben weniger erscheinen, beziehungsweise gar nicht mehr zum Teil.
Johann? Mir geht dabei ein Zitat nicht aus dem Kopf von Andrea Volpini, den ich sehr schätze, der neulich meinte, Brand ist total wichtig, wenn du daran glaubst, dass dein nächster Kunde ein Mensch ist. Und der Hintergrund dessen ist so ein bisschen die Annahme, naja, wenn jetzt alle Agents haben und dann so ein automatisiertes Shopping-Thema und so weiter kommt, dann ist Brand möglicherweise gar nicht mehr so der relevante Faktor. Und die Entscheidung, die müssen wir als Marketing zuständige Menschen, glaube ich, alle nochmal für uns treffen. Wo glauben wir, dass eigentlich perspektivisch die Reise hingeht? Sind Menschen bereit, so viel Kontrolle abzugeben? Oder sind sie eher dabei, dass sie die Kontrolle bei sich behalten? Weil insgesamt, wenn diese autonomen Systeme die Entscheidungen treffen, dann sind die nicht angewiesen darauf, dass jetzt Nike einen besseren Brand hat als Adidas oder umgekehrt. Das spielt am Ende dann keine Rolle bei der Entscheidungsfindung, sondern sie gucken sich halt die Nutzer-Reviews der letzten 5 Monate an oder sowas. Und da hast du ganz andere Signale, die dann entsprechend eine Rolle spielen. Und ich bin da aber auch tatsächlich auf der Seite, dass wir Menschen für Entscheidungen, die uns wichtig sind, nicht bereit sind, so viel Kontrolle abzugeben, wie uns viele gerade glauben machen wollen. Wenn ich einen Swimmingpool bauen möchte, dann wäre mir schon wichtig, dass das Wasser nicht am Ende in meinem Keller landet. Und auch irgendwie so grob, dass das am Ende alles funktioniert und ich happy damit bin, wenn ich meinen halben Garten umgrabe, fände ich jetzt auch grundsätzlich irgendwie relevant. Das heißt, ich werde mir das irgendwie intensiver angucken und ich werde eine intensivere Entscheidung daraus machen. Oder wenn wir sagen, ich kaufe ein Auto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim durchschnittlichen Aufmerksamkeit die Ü50-Männer im Auto schenken, die sagen, ey, Chatbot, kauf mir mal ein Auto, meine Anforderung, wir sind zu viert in der Familie. Bitte, danke. Achso, und ich habe eine Garage. So, also das wird so ja nicht funktionieren. Und ich glaube, da spielt dann Brand immer noch eine extrem große Rolle. Was ich mich aber immer frage, ist, wie können wir denn den Brand tatsächlich zu den Leuten bringen? Also wenn wir jetzt überlegen, 14-jährige Menschen, die vor der Überlegung stehen, ihren ersten Computer irgendwie zu organisieren, die haben keine Prägung für irgendeine Dell oder HP oder Acer oder was auch immer Brand. Möglicherweise nicht. Und wie lande ich denn dann, wenn die anfragen, so, hey, ich will einen Computer haben, ich will ein bisschen Game und Hausaufgaben machen. Wie bringen wir denen denn eigentlich, wenn sie diese Frage an ChatGPT oder Gemini stellen, die Brands näher, wenn wir sehen, dass diese Systeme total anfällig sind, also zumindest die Bing-basierten Ergebnisse total anfällig sind für Bestenlisten-Spam, wo dann auf einmal irgendwelche Hersteller, von denen man noch nie was gehört hat, ganz hervorragend abschneiden und einfach für diesen Spam wahnsinnig anfällig sind und es keine Brandfilter gibt, weil sie halt kein vernünftiges Gedächtnis an der Stelle haben und sobald es dann an die aktuelle Recherche rangeht, dem Spam komplett ausgeliefert sind. Also das sind so Fragen, die mich aktuell sehr stark umtreiben. Wie viel Brand ist eigentlich in Zukunft wichtig? Und wenn Brand wichtig ist, wie können wir denn eigentlich und die Suchinterfaces, egal ob jetzt in einem LLM oder in einem Google-Suchergebnis nutzen, um Branding zu betreiben?
Johannes, du hast den Kopf geschüttelt oder hin und her bewegt bei der Aussage, ob man vorgebrandet ist, was irgendeine Computermarke angeht. Hast du dazu eine Meinung?
Ich baue jetzt am Wochenende mit meinem 14-jährigen Sohn seinen ersten Computer zusammen und da gibt es schon irgendwie Meinung dazu, was die richtigen Marken für Grafikkarten und so weiter sind. Deswegen kann ich quasi sehr explizit bei dem Thema sagen, dass es da schon quasi Präferenzen gibt. Deswegen bin ich gerade darauf angesprungen. Ich glaube halt generell dieses Agententhema, ich fand so die Idee natürlich irgendwie auch sexy, dass man sagt, man muss da selber gar nicht mehr gucken. Aber wenn ich überlege, wie ich selber beispielsweise Flüge buche und ich will halt nicht, dass ein Agent mir irgendwie um 6.20 Uhr einen Flug bucht und ich um 4 Uhr aufstehen muss. Und ich will auch nicht, dass der mich auf den Mittelplatz setzt. Und wenn ich dann weiter überdenke, der bucht mir auch ein Hotel und dann kriege ich halt irgend so ein Raucherhotel oder was. Also ich finde, es gibt garantiert ein paar Entscheidungen oder ein paar Dinger, die ein Agent für mich irgendwie machen kann. Wenn ich halt immer die gleiche Zahnpasta irgendwie bestelle, dann kann meinetwegen der Agent auch nach der 8. Bestellung das 9. Mal die gleiche Zahnpasta bestellen, wenn die eine leer ist. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so super viele Entscheidungen, wo ich nicht eine gewisse Präferenz habe, die vielleicht ein Agent gar nicht so kann. So, und ich glaube halt schon, dass Marke in Zukunft noch wichtiger wird und dass quasi die Verankerung der Marke im Chatbot LLM oder im Backend oder was auch immer das sein wird, noch einen viel größeren Einfluss haben wird als aktuell. Aktuell kannst du ja quasi auch ohne Marke mit in die Sichtbarkeit kommen. Du kannst ja quasi als irgendwie unbekannte Webseite hast du schon die Chance, irgendwie in die Top 10 zu kommen und kannst quasi dadurch eine Marke auch werden auf Dauer. Das wird, glaube ich, in Zukunft schwerer werden. So, und ich glaube, da wird man sich schon sehr bemühen müssen, um in diesen Korpus des LLMs oder des Backends oder was auch immer in Zukunft der richtige Speicherort für so Informationen ist, reinzukommen und dann quasi bei entsprechenden Fragen der Nutzer auch möglichst weit vorne empfohlen zu werden.
Julia, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, von der Viertelstunde, als Johann meinte, dass, dass Brand wichtig ist für Menschen, ja, ne, bin ich auch total bei dir. Und dann halt Brand ist dann, dieses Zitat, ne, ist dann wichtig, wenn man als Mensch unterwegs ist und nicht als Agent. Ich glaube beides. Ne? Also ich glaube, dass Brand auch unfassbar wichtig wird, wenn Agenten unterwegs sind. Weil daran werden sie sich orientieren. Ja, wen zeige ich jetzt? Wen nehme ich jetzt? Wer ist diese autoritative Quelle? Ja, wenn man nur mal dieses fancy Wort benutzen will. Und das wird daran festgemacht, wie stark deine Brand ist mitunter. Ne? Ob du jetzt Adidas und Nike bist, ist egal. Aber ob du jetzt Julias Sportladen bist, das macht dann, glaube ich, einen gewaltigen Unterschied. Und ich glaube, dieser Brand aufbauen, das ist jetzt ja auch der Grund, weshalb alle von irgendwelchen Brand-Centern, Digital-Impact-Centern, wie auch immer, sprechen, weil du halt ganz eng zusammenarbeiten musst mit Brand-Teams, mit Online-PR, ja, mit Community-Management, mit all diesen Bereichen, dass du es eben schaffst, diese Brand hochzuziehen. Ne, weil nicht jeder hat eben das Glück, dass sein Adidas ist. Aber du solltest jetzt deine Brand auch nicht wegschmeißen, nur weil sie noch keiner kennt, ne, sondern musst halt reingehen. Und dieser Brandaufbau, gerade wenn man jetzt von jüngeren Generationen spricht, ne, natürlich kann der über YouTube passieren oder über TikTok oder über Reddit. Ja, aber du musst natürlich dort auch irgendwo mal aktiv werden und irgendwo mal schauen, was da überhaupt abgeht. Ne, ich weiß nicht, wie viele bei Reddit unterwegs sind vom Publikum her, aber das ist eine riesen Sache. Ja, und viele Brands passieren da schon, ohne dass sie es überhaupt wissen. Dasselbe gilt für TikTok oder YouTube. Ne, und dort wirklich in den koordinierten Brandaufbau zu gehen, ja, in den authentischen Brandaufbau, das wird jetzt, glaube ich, die große Aufgabe, weil dieses Ranking Position 1 ist für uns jetzt nicht mehr relevant. Oh, jetzt hat sie es gesagt, nicht mehr so relevant in Zukunft, ne, sondern es wird mehr darum gehen, als Quelle wahrgenommen zu werden, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen wollen. Und das schaffst du nur, wenn du auch eine starke Brand hast, meiner Meinung nach.
Die ersten User-Fragen sind reingekommen und ich würde tatsächlich gerne anders. Johannes hat bei unserer Konferenz, die ist jetzt genau ein Monat her, das war aber nach unserem letzten SEO-Talk, eine ganz tolle Keynote mit ganz vielen Daten zum Thema Entwicklung von Chatbots und so weiter erzählt. Vielleicht, Johannes, vielleicht für dich schon mal in 2-3 Minuten, wenn du, wenn ich den anderen beiden eine andere Frage gestellt habe und wir damit fertig sind, vielleicht mal so 1-2 Erkenntnisse, die gerade für uns SEOs besonders wichtig sind. Du musst jetzt nicht den ganzen Vortrag erzählen, aber vielleicht so 1-2 wichtige Punkte, die dir spontan einfallen aus dem Vortrag, die können wir vielleicht noch mitgeben. Johann, die erste User-Frage an dich. Ich lese sie einfach mal vor. Die liebe Maike fragt, wir sind eine Druckerei mit Online-Shop, B2B. Da steht jetzt B2B und B2B. Ich nehme an, es heißt B2B und B2C. Wie sollte man dann ein sinnvolles Monitoring machen? Also wie findet man denn ein aussagekräftiges Set für ein Thema, zum Beispiel eine bestimmte Produktgruppe?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir an der Stelle Gedanken drüber machen würde oder ob ich nicht erstmal anfangen würde, zu schauen, habe ich überhaupt Zugriffe bereits über externe Systeme, mit Kunden ins Gespräch zu gehen und mal nachzufragen, sag mal, seid ihr eigentlich da, also ist das für euch relevant? Nutzt ihr das irgendwie für Recherche? Auch mit den eigenen Vertrieblern mal zu sprechen und darüber erstmal ranzugehen und zu sagen, ist das überhaupt ein Kanal, der aktuell jetzt für mich eine Relevanz hat oder ist es eher tatsächlich weiterhin das klassische SEO und die Suchergebnisliste, die Leute nutzen und dann nochmal ein bisschen mehr zu gucken, okay, wie sehen die denn aktuell aus, was passiert da in den AI-Overviews, solche Dinge sich näher anzuschauen. Ich glaube, das wäre der erste Punkt, den ich machen würde, weil was wir gerade sehen, ist, dass super viele Leute total kopflos diesen ChatGPT-Ideen und Hacks hinterherrennen, ohne sich die Frage zu stellen, ob das jetzt eigentlich für ihre Zielgruppe gerade ein relevantes Thema ist oder nicht. Und wir wissen total wenig darüber, wer eigentlich ChatGPT wofür benutzt und wann. Und vielleicht, ganz wilde These, ist es im B2B-Bereich sogar so, dass die Leute eher auf Copilot irgendwie unterwegs sind. Und dann muss ich mir nochmal andere Sachen angucken. Aber da die Frage, nutzen denn die Kunden das jetzt gerade für die Recherche? Sind die Fragen wirklich so komplex, dass die so eine Recherche brauchen? Habe ich dadurch, dass ich bestimmte Referrer habe oder sowas und bereits kleinen Traffic sehe, einen Indikator dafür, dass das passiert oder halt nicht? Damit würde ich erstmal anfangen und dann würde ich mit den beratungsintensivsten Themen anfangen, mir dazu 2-3 Fragen anzulegen, die regelmäßig anzuschauen und erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was passiert denn da. Und dafür braucht man kein Tool, um so einen einfachen Prompt mal jeden Tag reinzuschmeißen und nach einer Woche mal die Screenshots nebeneinander zu legen und mal zu gucken, was hat sich denn an den Antworten verändert, dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, was denn da passiert. Das finde ich total wichtig, weil wir haben ja auch gelernt, dass wir nicht nur auf unsere eigene Suchergebnisposition gucken, wenn sich Suchergebnisse verändern, sondern dass wir das gesamte Konkurrenzumfeld berücksichtigen müssen, weil Google möglicherweise an der gesamten SERP irgendwas rumgewürfelt hat und dass man mal einen Blick drauf wirft, dass da eine Integration nach oben oder unten gewandert ist und solche Dinge. Und dafür ein Gefühl, haben glaube ich, noch sehr wenige SEOs ein Gefühl dafür, wie sich das eigentlich entwickelt und anfühlt im Konkreten, weil man so aus seiner täglichen Nutzung die Sachen beobachtet und viel weniger sich das anguckt, was Kunden denn wirklich sehen und das auch wirklich bewusst und qualitativ analysiert und nicht, und sondern wir so ein bisschen in so einer, lass uns mal erstmal quantitativ rangehen, Falle sind. Genau. Deswegen eher weniger raussuchen, beratungsintensive Themen. Je nachdem, ob man ein starker Brand ist und es eine starke Nachfrage nach dem eigenen Unternehmen gibt, vielleicht da nochmal reingehen, so einen Vergleich mit den 2-3 Hauptwettbewerbern als Prompt mal und die regelmäßig und sehr bewusst anschauen, was sich da tut, um das Gefühl zu schärfen, was man eigentlich monitoren möchte.
Julia, möchtest du was ergänzen?
Also ich habe gerade hart gefeiert, was Johann gesagt hat, ne, weil besonders dieser Punkt mit du musst erstmal auch gucken, welche Plattformen für dich überhaupt relevant sind, ne, weil das ist auch was, was wir mitkriegen. Also dieses einfach losrennen und optimieren mal auf AI Search. Ja, was darf es denn sein? Ne? Weil die Ergebnisse sind unterschiedlich und sie werden sich aus unterschiedlichen Quellen zum Teil gezogen. Und das heißt, der Ansatz, den man dort auch fährt, ist ein anderer. Und was Johann gesagt hat, ist, du weißt doch gar nicht, ob ChatGPT für dich überhaupt die relevante Plattform ist. Ja, nur weil es die größte Wachstumsrate hat, heißt es nicht, dass dein User wirklich da jetzt sucht, ja, nach Druckereiprodukten zum Beispiel, oder ob die tatsächlich eigentlich eher mit Bing arbeiten. Könnte ja sein. Und das ist für mich auch die Grundlage, bevor man losrennt und irgendwelche Prompts sich holt und die hinterlegt und sich dann irgendwelche Visibilitätszahlen dort anschaut von diversen Tools. Also nein, ich habe Johann diesmal nicht zu widersprechen, sondern fand das sehr gut.
Johannes, lass uns kurz zu deinem Vortrag gehen. Was sollten wir vielleicht so die 1, 2, 3 Top-Punkte aus deiner Keynote bei uns, sollten SEOs jetzt wissen über die aktuelle Entwicklung? Irgendwas auf Daten basieren, such dir was aus.
Naja, auf jeden Fall schon super spannende Zeit gerade, kann man glaube ich sagen. Ich hoffe, es gibt gerade so viel Veränderung wie eigentlich noch nie im SEO-Bereich. Und auf jeden Fall wie für die meisten, die schon ganz lange dabei sind. Also mein Blick drauf ist, dass, glaube ich, Google gerade das erste Mal ernsthaft bedroht ist. Es gab ja schon ganz viele angebliche Google-Killer in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Am Ende hat es halt keiner geschafft. Es gab irgendwie ein Bing, hat da echt viele Milliarden in eine Suchmaschine investiert und hat nie nennenswert Marktanteile bekommen. Ich glaube, ChatGPT ist jetzt das erste Mal, dass ein etwas anderer Ansatz dabei ist, Google Marktanteile bei Suche oder insgesamt bei Research-Themen abzugeben. Ich habe das versucht, auf dem Vortrag so ein bisschen herzuleiten und ich glaube, dass ein ChatGPT aktuell so bei 4-9% von Googles Suchvolumen in etwa ist, wenn man das versucht, das nebeneinander zu legen. Und damit ist halt ein ChatGPT heute schon größer als ein Bing und halt de facto die Nummer 2 der Suchmaschinen, kann man so sagen. Das heißt, es macht, glaube ich, schon Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber halt natürlich auch in einem gewissen Kontext. Also wenn man sagt, es sind halt irgendwie vielleicht 5% oder 6%, je nachdem, auf welche Zahl man sich ja so ein bisschen einigen will, dann macht es halt wenig Sinn, 95% des Zeiteinsatzes in ChatGPT zu stecken, sondern muss das so ein bisschen in Relation halten. Ich würde sagen, die zweite Sache, die ich mitgeben würde, ist, dass halt Sichtbarkeit in Antworten von Traffic entkoppelt wird. Bislang sind wir es halt gewohnt, wenn man in Google-Suchergebnissen sichtbar ist, dass dann auch immer irgendwie Traffic gefolgt ist. Das war so ein bisschen der Kerngedanke von Suchmaschinen. Das wird halt künftig nicht mehr so sein. Also wenn man in ChatGPT Antworten sichtbar ist, heißt das nicht, dass zwingend sofort danach ein Nutzer auf deine Webseite kommt und du das quasi nachvollziehen kannst, sondern das heißt, dass du mit deiner Marke einfach in der Antwort sichtbar bist. Und mit ein bisschen Glück sucht dann jemand danach oder gibt die Domain ein. Vielleicht ist sogar ein Link in der ChatGPT-Antwort drin oder in der Google AI-Mode-Antwort, was aber super selten vorkommt. und kommt dann auf deine Webseite, aber es wird quasi in einem komplett anderen Modus funktionieren, als wir es bislang gewohnt sind. Also wenn wir gerade von diesen 4-9% der Suchen, die ein ChatGPT mittlerweile hat, ausgehen, dann gab es halt von Cloudflare die Auswertung, dass halt nur 0,2% der Klicks von ChatGPT kommen. Da sieht man, glaube ich, ganz gut quasi das Missverhältnis zwischen Anzahl der Nennungen und Anzahl der Suchen und Anzahl der Klicks. Und das ist, glaube ich, schon die Zukunft, auf die wir uns einstellen müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Google auch ein bisschen in die Richtung gehen wird. Dass wir halt nicht davon ausgehen können, dass Suchergebnisse bei Google weiter so bleiben wie aktuell. Genau, und dann der dritte Punkt ist, würde ich sagen, die neue Währung ist halt dann gar nicht mehr Traffic, also gar nicht mehr das, was von der Suchmaschine auf die eigene Webseite kommt, sondern ist halt die Nennung oder die Erwähnung in der Antwort. Also, wir wollen halt als neues Ziel, dass die AI einen als Autorität oder als Lösung erwähnt und wollen da möglichst in dem Kontext genannt werden, den wir halt haben wollen. So, und ich glaube, im Kern können wir sagen, halt so die Ära der klassischen Klicks, wie wir sie kennen, geht langsam dem Ende entgegen. Ist gerade unklar, wie schnell diese ganze Transformation irgendwie kommen wird. Also wir wissen alle nicht, passiert das jetzt irgendwie innerhalb von 2 Jahren, passiert das innerhalb von 5 Jahren. Aber ich glaube, wir sind uns schon relativ einig, dass auf jeden Fall eine Transformation kommen wird und wir uns darauf einstellen müssen, dass die Zukunft anders aussieht als die letzten 3 oder 5 Jahre.
Du hast mit deinem letzten Punkt eigentlich eine User-Frage so ein bisschen beantwortet, die ich jetzt Johann eigentlich stellen wollte, aber ich stelle sie mal, vielleicht gibt es ja noch irgendetwas. Möchtest du noch was dazu sagen, Johann? Zu Johannes, bevor ich dir die Frage stelle, weil du gerade was in den Chat gestellt hast?
Ja, zwei Dinge, die mir eingefallen sind. Zum einen, Traffic ist nie die Währung von SEO gewesen, also nie wirklich. Klar, wenn man irgendwie im Publishing-Umfeld ist und dann Werbung anzeigen konnte auf 1000er Kontaktbasis, ja, dann, das ist aber ja der kleinste Bereich irgendwie dessen, sondern es geht immer um Umsatz, eigentlich auch nicht, sondern es geht um Umsatz mit margenträchtigen Produkten, mit einer geringen Retourenquote. Das sind die Dinge, an denen SEO sich eigentlich messen lassen muss. Und da gibt es immer mal Abweichungen, wo man sagen kann, okay, ein kleiner Teil von SEO ist Branding. Wenn ich irgendwie die Suche nach dem eigenen Brand besonders hübsch mache und dafür sorge, dass die richtigen Sitelinks irgendwie da auftauchen und dass die richtigen Bilder im Knowledge Panel drinstehen oder im Business Eintrag, solche Sachen. Und ein bisschen Gamification von verschiedenen Dingen ist auch dabei, so, wo man sagt, ja, okay, jetzt müssen wir an der Stelle, müssen wir dem Wettbewerber unbedingt dieses Keyword abjagen, einfach nur weil ist so, aber so richtig, die Währung ist nicht Traffic gewesen. Das ist der eine Punkt, der mir eingefallen ist. Und der andere, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem, wenn wir versuchen, ChatGPT-Chats zu vergleichen mit Suchvolumen auf Google und Klicks, die man über Google bekommen kann. Also zum einen, das weiß Johannes viel besser als ich, dass das Suchvolumen nach Wetter, Google, Porno, YouTube, keine Ahnung, super, super hoch ist. Und ein Teil dieser Suchbegriffe liefert Traffic zu bestimmten Seiten. Ein Teil dieser Suchbegriffe liefert aber gar keinen Traffic. Also bei Bundesliga, Spiel, Verein X versus Y wird ein Großteil der Leute nicht auf den Ticker von irgendeinem Unternehmen klicken, sondern sieht einfach nur den Endstand und ist happy damit und alles ist gut. Und dieses Zero-Click-Searches-Thema, das haben wir in weiten Bereichen und schon lange. Einwohner von Deutschland, ja, warum soll ich da klicken, wenn ich den lustigen Graph von Google schon habe, Aktienkurse, in jetzt Emoji, dann hat man tatsächlich ein sehr, den Teil müssen wir eigentlich rausnehmen aus dem Vergleich, weil ChatGPT dieses Thema in weiten Teilen gar nicht erst bedienen kann. Also Wetter vielleicht noch so, aber dass der Navigational Request für YouTube jetzt bei ChatGPT landet, eher unrealistisch. Und genauso ist halt bei ChatGPT das Thema, wie viele Leute fragen denn eigentlich nach? Also wie viele der Prompts, die wir angeblich sehen, sind denn eigentlich unique Prompts und Chatverläufe und wie viel sind Nachfragen. Was davon ist, wie erkläre ich meinem Chef, dass ich Teilzeit arbeiten möchte und was sind die richtigen Argumente dafür oder lauter solche Sachen, die keine richtige Suchanfrage eigentlich vergleichbar haben, die können wir schlecht sagen, ja, okay, das entspricht jetzt irgendwie so und so viel Google-Suchen, und um dann Traffic daraus zu rechnen. Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil wir so viele blinde Flecken in diesem ganzen Thema haben und dann sehr große Äpfel mit sehr kleinen Birnen vergleichen oder umgekehrt. Ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir da zu sehr drauf gucken, wie viel ist denn das, sondern eher uns die Frage stellen müssen, wie viel kommt denn darüber jetzt schon heute bei mir an und Tests machen müssen, kleine, kann ich das skalieren? Oh ja, wenn ich was ändere, wenn ich häufiger erwähnt werde bei ChatGPT, habe ich mehr Traffic oder mehr Conversions, höhere Warenkorbwerte, wie auch immer. Und dann sagen, kann ich das jetzt skalieren?
Julia, wir haben eben gehört, die KPI Nummer 1 ist, übrigens mal ein Punkt, die Marge oder der Gewinn, um es abgekürzt zu sagen, margenträchtige Produkte, Umsatz und so weiter, hat der Johann eben gut gesagt. Hier kam die Frage, auf welche KPIs sollte man sich ich mag dieses Wort KPIs eigentlich nicht, aber ich sage es trotzdem, ich lese es so vor, wie es hier steht. Auf welche KPIs sollte man sich in Zukunft konzentrieren, um den Erfolg nicht von SEO, sondern von Content zu messen?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der jetzt viel angesprochen wurde. Ich glaube, wir müssen uns zuallererst fragen, was erwarte ich mir dann ja von meinen neuen AI-Search-Plattformen? Also warum will ich bei ChatGPT passieren? Was erwarte ich mir davon, wenn ich in den AI-Overviews erscheine? Ne? Geht es mir wirklich darum, da erwähnt zu werden, wenn mir das nichts bringt? So, ne, ich kriege keinen Klick, ich kriege keine Conversion, ich werde dort nur erwähnt. Und ich glaube, das sind so Ziele, die man im Vorfeld für sich definieren muss. Also geht es mir erstmal um Brand Awareness. Ich möchte, dass ich immer in Zusammenhang gebracht werde mit bestes Haarshampoo. Ja, geht es mir tatsächlich um Abverkauf oder eine Conversion, wie auch immer die jetzt aussehen sollte. Ja, dann muss ich dementsprechend mich auch ausrichten. Aber ich glaube, wenn man jetzt bei traditionellen KPIs erstmal bleiben möchte, ist Conversion was wir nach wie vor messen sollten. Ja, und ich glaube, das ist halt das, ja, ne, was uns ja Google auch verspricht, dass der Traffic halt wertiger wird. Das heißt, wir kriegen sehr wenig Traffic, aber die konvertieren natürlich alle. Hoffentlich. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was wir uns angucken müssen im Bereich Content. Wenn halt nochmal jemand auf die Seite kommt, dann wird es für uns trotzdem spannend, ja, wie lange der dort bleibt, wie der sich dort bewegt, wie der sich aufhält. Interaktionsraten sind nach wie vor KPIs, die bleiben werden. Also das sind jetzt alles aus dem traditionellen Kosmos. Die würde ich mir weiter anschauen. Und wenn man möchte, kann man trotzdem noch seine Rankings tracken. Ja, das ist ja nach wie vor nicht irrelevant für uns geworden. Und im moderneren Sinne, ne, und da muss ich jetzt aber auch sagen, spreche ich von Zukunftsszenarien, die wir jetzt noch nicht haben. Das heißt, Dinge, die ich mir gerne auf einer richtigen Datenbasis ansehen würde, würde ich gerne tatsächlich einen Share of Voice haben, ne, und meine Brand Mentions, auf die ich mich verlassen kann, innerhalb von AI Search auch, weil das wird, glaube ich, relevant. Ich würde gerne wissen, welche Fraggles bei mir immer wieder benutzt werden, ne, wie sehr ich matche mit meinem Content, ja, zu den Inhalten, die dort im Fanout sich alle angeguckt werden. Das sind zukünftige KPIs, ja, die ich wichtig fände. Und natürlich Konkurrenz-KPIs, ja, auch zu sehen, wie sichtbar bin ich denn tatsächlich, auch im Vergleich zu meiner Konkurrenz, wer wird eher erwähnt, gerade wenn es um den Bereich Content geht, wie ist meine Intent-Abdeckung, ja, treffe ich tatsächlich den Intent, ne? Das wird jetzt viel, viel wichtiger, als es ohnehin schon davor auch war. Das sind für mich neue Dinge, die ich mit integrieren würde, aber man muss eben auch dazu sagen, dass die Datenbasis, um das zu tun, gerade mehr als dünn ist. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, wären das die Sachen, die ich mir zusätzlich noch mit anschauen würde, auch im Content-Bereich.
Vielen lieben Dank. Mit Blick auf die Uhr, wir haben 12 Uhr. Wir haben noch 2, 3 Fragen offen. Ich würde euch bitten, wenn ihr diese Fragen beantwortet wissen wollt, die 3 haben alle LinkedIn-Accounts und man kann die sicherlich darüber auch mal eine Frage schicken. Oder ihr stellt sie für nächstes Mal ein, wenn wir den den Sysmic SEO Talk für 20.11. Wir haben den eine Woche vor verschoben, weil alle auf die OMX und SEOCom fahren. Dementsprechend, also nicht alle, aber viele SEOs sind natürlich bei der SEOCom. Dementsprechend wollten wir es nicht auf den gleichen Termin legen. Wenn ihr da wieder dabei seid, ich habe zum Ende, ich müsste jetzt mega Werbung für den Summit machen, habe ich ja mit dem Gewinnspiel gemacht. Vielen Dank, es sind über 50 Gewinnspielanmeldungen eben reingekommen, während dem Beitrag hier, den wir hier geleistet haben. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier neben so Emojis, wenn ihr euch das gefallen hat. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns das mal zeigt. Und ich mache einen Punkt, mache ich als Werbung. Johannes hat seinen Vortrag noch nicht abgegeben. Er hat auch noch 15 Tage Zeit. Aber Johann hat ihn schon abgegeben. Und Johann hält einen interessanten Vortrag. Gefühlt hat jeder in seinen Vorträgen, die abgegeben wird, jetzt das Thema KI, AI drin und so weiter. Er auch, aber anders als alle anderen. Ich lese euch mal den Titel vor. 10 SEO Basics, die heute noch effektiver sind als vor AI. Irgendwie hat es ja auch mit AI zu tun. Also, ich freue mich da sehr drauf. Und in meinem Vorgespräch mit ihm hat er auch gesagt, ich will nicht das machen, was die anderen alle machen. Und man merkt das auch an seinen Antworten hier, dass er immer noch mal eine andere Perspektive mit reinbringt. Ich glaube, es lohnt sich, alleine für diesen Vortrag vorbeizukommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr viele 139 andere gute Vorträge vor Ort haben werden. Dementsprechend habe ich jetzt genug Werbung gemacht. Danke an euch. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, wir sind raus. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Ciao.
Thank you.